Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die gemeinschaftsstiftende Kraft des Heiligen Geistes, die sei mit uns, wenn wir jetzt auf sein Wort hören. Wenn wir uns mit der Frage nach dem Versucher beschäftigen, so wie Tobias uns das angekündigt hat, dann kommen wir gar nicht umhin, um die Kardinalstelle, wo nämlich Jesus selber dem Versucher begegnet. Bevor Jesus sein öffentliches Wirken beginnt, wird er beiseite genommen. Im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Diese Wüstenzeit soll ihn vorbereiten auf den Ernst seines Dienstes, den er bereit ist anzutreten. Jesus wird in die Einsamkeit geführt. Das ist kein Zufall, denn die Einsamkeit, wenn du mit dir alleine bist, ist das der Ort der Selbsterkenntnis. Und bei allen Anfeindungen, die Jesus bevorstehen, da ist es wichtig, dass er sich seiner selbst sehr bewusst ist. Weil Jesus Druck und Spannungen in seinem Leben, in seinem Dienst nicht erspart bleiben, muss er sich zuerst dem größten Feind stellen. So berichtet uns die Bibel im Matthäus-Evangelium im Kapitel 4 von dieser Begegnung. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, quälte ihn der Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den Heiligen Schriften heißt es: Deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben. Wirf dich vor mir nieder und bete mich an. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es: Vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus in die Wüste geführt wird und dass es zu dieser Versuchung kommt, sondern es ist gewollt, es ist bewusst herbeigeführt, so lesen wir es ja, dass der Heilige Geist diesen Weg führt. Denn der Weg des Erlösers ist kein Spaziergang. Als Erlöser werden Jesus die Herausforderungen, die du und ich in unserem Leben auszuhalten haben, nicht erspart. Sondern im Gegenteil, Jesus erlebt sozusagen in konzentrierter Weise und in gesteigerter Form, was es heißt, Zerreißproben ausgesetzt zu sein. Anscheinend möchte der Heilige Geist das wahre Ich, den Kern von Jesus, herausarbeiten und stärken, indem er ihn fordert. Und da bekanntlich aller guten Dinge drei sind, beweist Jesus dreimal, wer er wahrhaft ist, nämlich der gehorsame Sohn Gottes. Er ist gehorsam in der Einsamkeit, gehorsam in der Öffentlichkeit und drittens gehorsam in seiner Beziehung zu Gott. Erstens gehorsam in der Einsamkeit. Derselbe Geist, der in der Taufe auf Jesus herabgekommen ist, führt Jesus an den Ort, wo die Dämonen wohnen. Ich finde, das macht Mut. Das macht Mut, es selber auch zu wagen, die eigenen dunklen Seiten anzuschauen. weil Jesus das in gleicher Weise getan hat. Sich dem Versucher zu stellen, den Versuchungen standzuhalten, das war ja kein Scheingefecht. Denn Jesus war durch und durch Mensch, wie du und ich. Er durchlitt die Anfechtungen genauso stark wie du und ich. Und für uns heißt das, es ist nötig, dass du dich den dunklen Seiten in dir stellst, anstatt sie zu leugnen. Wenn wir die dunklen Seiten leugnen, dann behalten sie ihre Macht, weil wir sie nicht kennen. Willst du dich selber besser kennen und einschätzen lernen? Dann muss ich dich warnen, denn das wird nicht ohne Verzicht gehen. Dir selbst begegnest du nur ungefiltert. Also zum Beispiel, wenn du mal dein Smartphone mit den vielen bunten und lauten Ablenkungen tatsächlich abschaltest. Wenn du nicht ständig auf einen neu aufleuchtenden Post schaust. In 10 Tagen beginnt ja die Fastenwoche. Wäre mal eine Möglichkeit, da solch einen Rückzug und eine Stille auszuprobieren. Ohne Rückzug und Stille findest du nicht zu dir selbst, sondern du betäubst dich mit dem, was du scheinbar dein Selbst nennst. Dein äußerlich sichtbares Bild, vielleicht sogar dein Profilbild, dein neuer Status, den du hochlädst mit den Aktivitäten oder Geschäftigkeiten. Aber das wahre Ich, das zeigt sich erst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Und es zeigt sich dann besonders in Situationen, in denen du Spannungen ausgesetzt bist. Ich kenne das. Wenn ich unter Stress stehe, dann reagiere ich automatisch, ohne nachzudenken. Unter Druck fehlt dann manchmal die Kontrolle und dann werde ich nicht nur ärgerlich, sondern laut. Oder ich kritisiere übermäßig andere, weil ich selber es nicht perfekt hinkriege. Kennst du solche Phänomene auch bei dir? Dass sich unter Druck Schwächen offenbaren, die du sonst gut verbergen kannst? Wenn ich Sticheleien ausgesetzt bin, dann kann ich meine Deckung nur schlecht aufrechterhalten. Dann kommt es mir so vor, als käme etwas zum Vorschein, ja, etwas anderes, nicht ich. In der Einsamkeit, in die der Geist Gottes Jesus führt, widmet Jesus sich ganz Gott und fastet, damit er sich nicht ablenken lässt durch Vergnügen oder Genuss und das 40 Tage und 40 Nächte lang. Und damit geht Jesus an seine Grenzen. Und die Folge, er hat Hunger. Tatsächlichen quälenden Hunger. Er leidet Schmerzen, ist entkräftet, müde und schwach auf den Beinen. Kann vielleicht nicht mehr so kontrolliert reagieren, denn dämmerige Gedanken umnebeln ihn. Und als wäre das nicht genug, tritt nun der Teufel höchstpersönlich ihm entgegen. Matthäus nennt ihn Diabolos und das heißt übersetzt Ankläger oder Verleumder. Der Teufel sucht also in dieser Extremsituation nach etwas, mit dem er Jesus anklagen und in die Defensive treiben kann. Keine guten Voraussetzungen. Ausgehungert ist Jesus angreifbar und muss zudem aus der Verteidigungshaltung heraus reagieren. Ein ungleicher Kampf, bei dem das Ergebnis schon festzustehen scheint. Durch einen listigen Vorschlag versucht der Ankläger, Jesus zu Fall zu bringen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Also liegt ja auch eigentlich auf der Hand, oder? Wenn man Hunger hat und der Sohn Gottes ist, warum mache ich mir nicht aus Steinen Brot? Zu einem späteren Zeitpunkt tut er ja sowas Ähnliches. Er ist ja nicht lebensfeindlich. Er lässt Menschen nicht hungern, sondern gibt 5000 Menschen zu essen. Warum nicht für sich selbst sorgen? Und vielleicht hörte Jesus die Stimme in seinem Kopf noch mit mehr Nachdruck: Tu doch etwas. Was sitzt du so tatenlos herum? Kannst du diese Steine etwa nicht zu Brot machen? Was für ein armseliger Sohn Gottes. Wir definieren uns in der Regel über das, was wir tun und sagen dann, ich bin vielleicht Bürokaufmann oder Bauingenieur, ich bin Pastor, ich bin Ärztin, Erzieherin, Musiker, Lehrerin Unser Tun, unser Beruf, dein Tun, dein Beruf hat einen Nutzen für andere. Und deshalb leitest du daraus vielleicht auch deinen Wert ab. Ich bin etwas wert, weil ich etwas leiste, weil andere etwas von mir lernen. Auch in der Gemeinde funktioniert das. Du bist Mitarbeiter im Gottesdienst, in der Jungscha, in der Kleingruppe, im Musikteam. Und du leistest vielleicht viel mehr, als man von dir erwartet. Und unbewusst schwingt die Täuschung mit, wenn du viel tust, dann bist du auch viel wert. Aber was ist, wenn du nichts mehr tust oder nichts mehr tun kannst? Entweder weil andere das schon für dich getan haben oder weil du krank oder schwach bist. Sinkt dann dein Wert? Wenn du das befürchtest, dann wirst du ganz sicherlich nicht freiwillig weniger tun oder eine Auszeit nehmen. Das ist die dunkle Seite deines Engagements. Es kann zum Selbstzweck werden, zur Selbstbestätigung. Worin besteht deine Selbsttäuschung? Was treibt dich an? Weißt du darum? Jesus jedenfalls hat es nicht nötig, mit einem Wunder zu bestätigen, dass er Gottes Sohn ist. Er muss sich nicht für die 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste rechtfertigen, indem er keinen Menschen heilt, indem er keine Predigt hält und also auch niemand etwas von ihm lernen kann. Die Stimme vom Himmel, die er bei seiner Taufe gehört hat, die gibt ihm ausreichend Gewissheit. Die steht über allem. Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Von diesem Zuspruch zehrt Jesus in der Anfechtung. Jesus nutzt seine Sonderstellung als Sohn Gottes nicht aus, um ein glattes, ungestörtes Leben zu haben oder um sich aus der Schwierigkeit herauszuretten wie ein Superman. Nein, Jesus arbeitet ohne Netz und doppelten Boden. Jesus kann der Provokation widerstehen, die in diesen Worten liegt: Du bist ja gar nicht der, für den du dich ausgibst. Hätte sich Jesus darauf eingelassen, wäre aus seinem Menschsein, aus dem, was ihn mit uns verbindet, ausgestiegen. Stattdessen bleibt Jesus treu und geht den Weg, der ans Kreuz führt, durch die tiefsten Tiefen. Anstatt ihnen auszuweichen, wählt Jesus den Weg der Entbehrungen und der Einsamkeit. Im Angesicht dieser Attacke vom Bösen verlässt sich Jesus interessanterweise nicht auf seine innere Stimme. Die könnte ja beeinflusst sein durch den Bösen. Stattdessen greift Jesus auf ein Wort Gottes zurück. Jesus antwortet: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Jesus gewinnt diesen ersten Zweikampf mit dem Widersacher Gottes, indem er darauf verzichtet, sich selber in Szene zu setzen. Darauf verzichtet, zu beweisen, wer er ist. Stattdessen verlässt er sich. Jesus verlässt sich, das heißt, er lässt sich und alles, worauf er stolz sein könnte, beiseite und hinter sich. Er verlässt sich stattdessen nur auf Gott. Und dabei hilft ihm Gottes Wort, aus dem er lebt, aus dem er schöpft. Auch du kannst der Zusage Gottes vertrauen. Sicher, es ist nicht die, die Jesus bei seiner Taufe gehört hat, aber die Stimme Gottes sagt dir: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ob du für Gott etwas zählst, ob er deine Mitarbeit ausreichend würdigt oder ob du in Ordnung bist, auch wenn du nicht mitarbeitest. Jesus hat den höchsten Preis für dich gezahlt. Das zeigt doch, wie viel du ihm wert bist. Du bist gegen den Bösen gewappnet, wenn du Gottes Wort kennst. Wenn du, wie wir es am Anfang diesen Gottesdienst gesungen haben, ein Bibelentdecker bist und darin zu Hause bist. Denn dann kannst du dich in extremen Situationen an Worte erinnern und damit reagieren. Aber So, als ob der Böse sich diese Treue zum Wort Gottes zu Nutzen machen möchte, folgt die zweite Versuchung in der Öffentlichkeit. Mit einem spektakulären Wunder hätte Jesus sicher die Massen begeistern können. Ich habe dabei den Kölner Dom vor Augen und die Domplatte. Wenn wir uns das vorstellen, wenn ich mir das vorstelle, da stürzt sich jemand von einem dieser beiden Türme in die Tiefe und landet dann ganz sanft auf dem Boden. Das würde Eindruck machen. Das würde Leute überzeugen. Ja, es gibt doch einen Gott. Aber hier wird das Teuflische besonders sichtbar. Mit einem Zitat aus der Schrift versucht der Versucher, Jesus zu Fall zu bringen, und diesmal im wörtlichen Sinn. Das geschriebene Wort Gottes aus dem Psalm 91 verliert dadurch plötzlich seine Eindeutigkeit. Der Teufel benutzt es als Instrument, um zu verführen. Nur zu deutlich, wie wichtig es ist, dass du dir darüber klar sein musst, wie du Gottes Wort auslegst und anwendest. Wer einzelne Verse aus dem Zusammenhang löst, missbraucht das Wort Gottes. Nicht wenige Sekten sind dadurch entstanden. Und deshalb ist es so nötig, dass du einen Orientierungspunkt hast, an dem du dich ausrichten kannst, um einzelne Stellen gegeneinander abzuwägen und zu entscheiden, was gilt in dieser Situation. Also wie sonst kann es denn sein, dass das Wort, das Jesus aus dem 5. Buch Mose dem Teufel entgegenhält, mehr Gewicht hat als dessen Zitat aus dem Psalmen? Wenn Jesus antwortet, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich entdecke genau in diesem Vers einen solchen Orientierungspunkt, nämlich der Herr, dein Gott. Das ist kein abstrakter Punkt, keine zurechtgezimmerte Lehre, die ich mir selbst zurechtlege, sondern die Mitte der Schrift, an der alle Aussagen gemessen werden, ist Gott selbst. Und zwar der Gott, der Vater Jesu Christi ist, dessen Sohn als Mensch geboren, gekreuzigt und auferstanden ist. Der Hebräerbrief bekennt in Kapitel 1, Vers 2, Jesus ist das letzte Wort Gottes, das er uns gesagt hat. Alles, was geschrieben steht, muss sich also an Jesus orientieren, auf ihn hinweisen oder von ihm her gedeutet werden. Was Jesus gelehrt und gelebt hat, ist verbindliche Richtschnur. Orientierung für die vielen Aussagen im Alten oder im Neuen Testament. Da auf dem höchsten Punkt des Tempels die Chance auf eine Massenbekehrung zum Greifen nahe, besinnt sich Jesus auf den, zu dem sich die Massen bekehren sollen. Und deshalb verzichtet er auf das sensationelle Wunder. Die Umkehr zu Gott ist eine Sache des Herzens und nicht der Faszination. Und Umkehr ist auch eine Sache der Freiheit. Jesus sagt ja, die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus will nicht zwingen oder blenden, sondern Gott führt in die Freiheit. Und dazu steht am Anfang auch die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Gott tritt als Bittender an die Menschen heran. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. So schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Wenn Menschen nicht in ihrem Gewissen getroffen werden und wenn Menschen keine Freiheit für ihre Entscheidung haben, dann nützt alle Faszination nichts. Schließlich zeigt sich Jesus gehorsam in der Beziehung zu Gott. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Als der Teufel seine scheinheilige Maske ablegt und Jesus offen auffordert, ihn anzubeten, mit ihm gemeinsame Sache zu machen, da braucht Jesus gar nicht mehr viele Worte, da reicht das ganz Einfache, weg mit dir, Satan. Weg mit dir, Satan, denn es ist tatsächlich ein ungleicher Kampf. Aber anders, als es nach außen scheint. Der Teufel ist von vornherein der Unterlegene, denn er ist kein ebenbürtiger Gegner Gottes. Dieser Kampf findet nicht auf Augenhöhe statt. Darüber möchte der Böse uns gerne in die Irre führen. Darüber möchte der Böse uns gerne hinwegtäuschen und uns zeigen, wie gefährlich und mächtig er ist. Aber nur, wenn du dich auf diese Täuschung einlässt, gibst du ihm auch Macht über dich. Nur, wenn du dich auf diese Täuschung einlässt, gibst du ihm Macht über dich. Jesus weiß um diese Lügen. Er lässt sich nicht täuschen und er gibt dem Teufel keine Macht, indem er sich auf sein Angebot einlässt. Jesus schlägt die einmalige Chance aus. Die ganze Welt hätte ab diesem Moment mit einer Zentralregierung durch den besten Herrscher, den wir je hätten haben können, kontrolliert werden können. Ein Mann hätte die Herrschaft angetreten, von dem wir den besten guten Willen, die weiteste Einsicht und wahre Gerechtigkeit erwarten. Wir würden doch sagen, die Macht in den richtigen Händen. Aber um welchen Preis? Fake News forever, sage ich. Falschnachrichten auf ewig. Das wäre die bittere Realität heute. Wir dürfen ja zum Glück darauf hoffen, dass das Prinzip der alternativen Fakten hoffentlich in 2 Jahren beendet ist. Versteht mich nicht falsch, Macht ist zunächst einmal nichts grundsätzlich Negatives oder Schlechtes. Mit Macht und Einfluss lassen sich Prozesse in gute Richtungen steuern. Macht ist notwendig, um Schwache zu schützen. Auch du hast Begabungen und Fähigkeiten, die dir Einfluss vermitteln, die dir sozusagen in einem gewissen Bereich Macht verleihen. Du bist vielleicht fachlich qualifiziert oder menschlich besonders einfühlsam und umsichtig. Und das sollst du auch einsetzen und das Leben. Gefährlich wird die Macht, wenn du versuchst, alles in deinem Sinn zu bestimmen. Überall, wo solche Menschen bestimmen, die nur ihre Vorstellung für die richtige halten, die die Andersartigkeit der anderen einschränken wollen, da herrscht meistens nicht der Himmel auf Erden, sondern die Leute drumherum, die sagen, es ist die Hölle. Die Krux mit der Macht, die liegt daran, du merkst es erstmal gar nicht. Vielleicht erlegst du der Täuschung, die Sache würde einem höheren Ziel dienen und du würdest Gott einen guten Dienst erweisen. Nach dem Motto, naja, wenn es alle so machen würden wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Oder wenn alles nach meinen Regeln zu Hause liefe, dann wäre es in der Familie harmonisch. Oder wenn sich alle meine Worte zu Herzen nehmen würden, dann würde die Gemeinde wachsen. Dann würden wir geistlich aufblühen. Ganz gleich, ob im Beruf, in der Familie oder in der Gemeinde. Ob du eine offizielle Leitungsfunktion hast oder nicht. Du hast immer Einfluss. Auch ob du mitarbeitest oder nicht. Manchmal hast du auch dadurch Einfluss, dass du gerade nicht mitmachst. Und diesen Einfluss kannst du missbrauchen oder ihn verantwortungsvoll einsetzen. Dieser Einfluss kann dir zur Versuchung werden, deine Kehrseite offenbaren. Aber mit Jesus an deiner Seite kannst du lernen, dieser Gefahr auszuweichen, diese Kehrseite zu überwinden, weil du mit diesem Gottvertrauen auf dich selbst und deine Schwächen schaust, kannst du auch anderen im Gottvertrauen ihren Freiraum lassen zur Selbstbestimmung, zur eigenen Entwicklung. Und konkret bedeutet das Vorleben statt Vorbeten. Vorleben statt Vorbeten. Also selber tun, anstatt anderen zu sagen, wie sie sein müssten. Einladen statt verordnen. Selbst verantwortlich zu handeln, anstatt sich für andere verantwortlich zu fühlen, wie sie es machen. Ja, deine Art und Weise, wie du verantwortlich mit Fragen und Entscheidungen umgehst, das kann als Modell dienen und andere einladen, das auch so zu tun. anstatt deine Art und Weise anderen aufzuzwingen. Jesus jedenfalls lässt sich nicht gefangen nehmen von den falschen Versprechungen, weil ihm die Beziehung zum Vater im Himmel viel wichtiger ist. Vor dem Herrn, deinen Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten, niemand sonst. Und mit dieser zentralen Ausrichtung auf Gott ist der Satan besiegt. Gar keine spektakuläre Aktion, gar kein Vertreiben des Teufels mit vielen Worten, sondern ganz schlichte Worte reichen aus. Und Satan muss weichen. Weil Jesus hier und am Kreuz gesiegt hat, behaupte ich, kommt es auch gar nicht darauf an, ob du an den Bösen glaubst oder ob du einfach das Böse in der Welt und in dir siehst. Nirgends in der Bibel wirst du aufgefordert, an den Teufel zu glauben. Nirgends in der Bibel wirst du aufgefordert, an den Teufel zu glauben. Stattdessen sollst du dem einen dienen, nur dem einen Macht über dich geben. Gott, der dich erlöst und befreit hat durch Jesus Christus. Du musst dich nicht mehr mit Dämonen rumschlagen im Sinne von dunklen und unberechenbaren Mächten. Das hat Jesus für dich getan. Jesus hat bereits bekämpft und er hat den Bösen besiegt. Der Böse oder auch das Böse hat keine Macht mehr. Gib ihm nun keine Macht, indem du ihm Raum in deiner Sprache oder in deinen Gedanken einräumst. Der Böse hat keine Macht mehr. Gib ihm nun keinen Raum, indem du ihm Macht in deiner Sprache oder in deinen Gedanken einräumst. Je mehr du dich mit dem Negativen beschäftigst, desto mehr förderst du auch das Schlechte und das Böse in dir, anstatt das Gute zu stärken. Deine Aufgabe ist es, dem Bösen keinen Raum zu geben. Nicht, indem du es leugnest, aber auch nicht, indem du versuchst, den Bösen mit aller Kraft zu bekämpfen. Sondern, weil du um die dunkle Seite in dir weißt und sie ernst nimmst, konzentrierst du dich auf Jesus und sein Wort. Die dunkle Seite überwinden, mach's wie Jesus. Sei treu in der Einsamkeit, mach dich vertraut mit Gottes Wort, werde ein Bibelentdecker. Widerstehe der Versuchung, dich über deine Aufgabe zu definieren. Vertraue darauf, dass du Gottes geliebtes Kind bist, ganz gleich, wie viel du dich in der Gemeinde engagierst. Sei treu in der Öffentlichkeit, lass dich nicht in die Irre führen und führe andere nicht in die Irre, durch Drohungen oder falsche Versprechungen. Durch Drohungen, durch die Menschen Angst vor Gott bekommen oder durch falsche Versprechungen, mit denen sie sich locken lassen. Halte dich an den Gott, der wahrhaft frei macht und der dazu dir und allen Menschen die Freiheit lässt, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und sei treu in deine Beziehung zu Jesus Christus, deinem Herrn und Gott. Er ist der Einzige, dem du dienst. Lass dich nicht einschränken durch die Angst vor einer anderen Macht. Amen.